Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schwerpunkt der Sendung 20 Jahre Mauerfall.
Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet.
Wir berichten, wie Berlin heute feiert. Wir sprechen mit Zeitzeugen und im Tagesgespräch ausführlich mit dem ehemaligen DDR-Bürger Joachim Gauck, der nach der Wiedervereinigung Deutschlands mit der Aufarbeitung der Stasi-Akten betraut wurde. Weiter dann, verunsicherte Bevölkerung. Wer zuerst impfen darf, ist in der Praxis oft unklar. Wütende Grenzgänger, italienische Pendler im Tessin wollen nicht zweimal Steuern zahlen. Vorbildliche Entwicklungshilfe. Die OECD gibt der Schweiz gute Noten, mit einigen Abstrichen. Und der Aufschwung kommt, heißt es in Frankreich. Wir testen das vor Ort im nordfranzösischen Béthune. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Christoph Studer.
In Berlin haben die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Mauerfalls begonnen. In der Gethsemane-Kirche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg nahmen Spitzenvertreter des Staates an einem ökumenischen Gottesdienst teil. Die Kirche gilt als ein Zentrum der friedlichen Revolution von 1989 in der DDR. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber der ARD betont, die Wiedervereinigung sei eine Erfolgsgeschichte. Es gebe aber auch 20 Jahre nach dem Mauerfall noch immer große Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern.
Wir müssen bei der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse noch etliches tun. Deshalb ist der Solidarpakt bis 2019 angelegt. Deshalb müssen wir die Forschungslandschaft so strukturieren, dass sie auch wirklich passt zu den Gegebenheiten der neuen Bundesländer. Also die deutsche Einheit ist noch nicht vollendet.
Später am Tag werden Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundespräsident Horst Köhler an vielen weiteren Feiern teilnehmen. Zudem werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu Besuchen in Berlin erwartet. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, hat die Auslandshilfe der Schweiz angeschaut und sie grundsätzlich positiv bewertet. Es sei nicht schlecht, dass die Entwicklungshilfe auf zwei Departemente verteilt sei, also auf das Außen- und das Volkswirtschaftsdepartement. Denn so sei sie politisch breiter abgestützt. Die OECD warnt aber gleichzeitig vor Doppelspurigkeiten. Die Schweiz solle auch aufpassen, dass sie sich bei der Entwicklungshilfe nicht verzettle. Laut der OECD ist die Schweiz trotz Reformen nämlich immer noch in zu vielen Ländern aktiv. Schließlich solle die Schweiz ihre Entwicklungshilfe weiter aufstocken von 0,4% des Bruttoinlandproduktes auf 0,5%. Die Gesundheitsvorsorge für Frauen ist weltweit mangelhaft. Dies schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die häufigsten Todesursachen für Frauen unter 45 seien AIDS, Schwangerschaften und Tuberkulose. Ältere Frauen hingegen sterben eher an Herzinfarkt oder Schlaganfall, welche häufig als Männerkrankheiten bezeichnet werden. Angehörige von Opfern des Absturzes einer Air France-Maschine über dem Atlantik vor 5 Monaten haben in den USA Klage eingereicht gegen den Flugzeughersteller Airbus. Die Klage richtet sich auch gegen Firmen, die Navigationsinstrumente für Airbus geliefert haben. Die Klageschrift wirft Airbus und den Zulieferern vor, sie seien bei der Produktion nachlässig gewesen. Die Ursache des Absturzes von Anfang Juni ist nicht geklärt. Insbesondere hat man die Flugdatenschreiber und das Aufzeichnungsgerät für die Cockpit-Gespräche nicht gefunden. In Schweden fällt das Staatsmonopol bei Apotheken. Die Regierung verkauft mehr als 460 der staatlichen Filialen an Private. Das ist etwas mehr als die Hälfte aller Apotheken im Land. Das Monopol bestand seit 1970. Der Verkauf der Apotheken zeigt, dass die Mitte-Rechts-Regierung das Engagement des Staates in vielen Branchen zurückfährt. Der Schweizer Hörgerätekonzern Sonova, die ehemalige Phonak, expandiert in die USA. Sonova will für rund 500 Millionen Franken die amerikanische Advanced Bionics Corporation kaufen. Die entsprechenden Verträge seien unterzeichnet. Die neue Tochterfirma mit Sitz in Los Angeles ist spezialisiert auf Hörprothesen, die mit einer Operation ins Ohr eingesetzt werden. Die Übernahme muss noch von den Wettbewerbsbehörden beurteilt werden. Im Kanton Bern werden in mehreren Regionalspitälern Stellen abgebaut. Das Spitalnetz Bern, das 6 Spitäler und 2 Pflegeheime betreibt, streicht 70 Arbeitsplätze. Betroffen sind 2,5% des Personals. Das Sparziel beträgt knapp 7,5 Millionen Franken. Man werde versuchen, dass die Betreuung von Patientinnen und Patienten nicht beeinträchtigt werde, teilt das Spitalnetz Bern mit. Der Stellenabbau erfolge wegen eines Sparauftrages des Kantons, aber auch wegen sinkender Patientenzahlen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Ungeteilte Aufmerksamkeit fürs ungeteilte Berlin. Weiter geht's mit Eindrücken aus der Stadt, die feiert. Mit 2 Zeitzeugen, die sich erinnern. Und um 13 Uhr dann das Tagesgespräch mit Joachim Gauck, dem ehemaligen DDR-Bürger, der als erster tiefe Einblicke in die Stasi-Akten bekam. Außerdem in der Sendung: Wer darf zuerst? Fragen zur Schweinegrippe-Impfung. Wer arbeitet, wird bestraft. Die Wut der Tessiner Grenzgänger auf den italienischen Finanzminister. Dann: Schwer Erspartes hat da sein wahres Gewicht. Als 12 Kilogramm Barren, der Spartrend namens Gold. Und Wirtschaft zum Zweiten. In unserer Serie reisen wir nach Nordfrankreich und fragen: Wirtschaftskrise, ade. Zuerst aber zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.377 Punkten, plus 1,3%. Der Euro wird zu 1,5105 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,0080 Franken. Das Wetter: im Norden bleibt es heute meist trüb und zeitweise nass. Oberhalb von rund 800 Metern fällt etwas Schnee. Im Süden wird es trocken und es gibt einige Aufhellungen. Die Temperatur im Norden bei 5 und im Süden bei 11 Grad. Morgen Dienstag fällt im Norden nur noch wenig Regen und es gibt einige Aufhellungen, besonders in den Alpen. Am Mittwoch lockert sich die Bewölkung tagsüber auf. Im Süden ist sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch oft sonnig. Die Temperatur steigt im Norden auf rund 6 und im Süden auf 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Zentralschweiz auf der A4A Richtung Sihlbrugg zwischen Zug und Bar, Verkehrsbehinderung nach einem Unfall. Zudem in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Matzingen und der Verzweigung Winterthur Ost, stockender Verkehr.
Berlin feiert heute also. Zwar ist der 9. November im Prinzip ein ganz normaler Arbeitstag, doch der 20. Jahrestag des Mauerfalls ist alles andere als ein Tag wie jeder andere. Kaum ein Berliner, kaum eine Deutsche wird heute nicht irgendwann an jene historischen Stunden zurückdenken, als für viele aus heiterem Himmel die Grenzen zwischen Deutschlands Osten und Deutschlands Westen geöffnet wurden. Berlin, 20 Jahre danach, Ursula Hürzeler berichtet.
Aus der ganzen Welt sind sie gekommen, um zusammen mit den Deutschen den 20. Jahrestag des Mauerfalls zu feiern. Allen voran Michail Gorbatschow, der früher mächtige Chef der Sowjetunion, der mit dafür gesorgt hat, dass die damalige Revolution in der DDR friedlich blieb. Dazu kommen sämtliche Regierungschefs der EU, der russische Staatspräsident Medvedev und die amerikanische Außenministerin Clinton. Heute Abend werden die Vertreter der 4 ehemaligen Alliierten vor dem Brandenburger Tor Reden halten, ehe danach nochmals die Mauer symbolisch einstürzt. Diesmal besteht sie allerdings aus 1000 bemalten Styropor-Elementen und es genügt, den ersten Stein anzustoßen, damit alle im Domino-Effekt nacheinander umfallen. Ein Fest der Freiheit soll es werden heute. Viele Deutsche feierten das Jubiläum allerdings bereits gestern, dass sie heute arbeiten müssen.
Das ist ein Anlass zu feiern, dass das zusammengewachsen ist.
Also für Sie ist das immer noch so ein bisschen kribbeln,
wenn
Sie...
Immer noch Gänsehaut, wenn man die Bilder sieht. Mir geht's so, ja.
Mir auch.
Den Tag werde ich nicht vergessen. Maueröffnung war was Tolles.
Bundeskanzlerin Merkel hat den Tag mit einem Gedenkgottesdienst begonnen. Für sie gehört zum Fest der Freiheit aber auch, dass sie am Nachmittag nochmals über jenen Grenzübergang an der Bornholmer Straße geht, wo DDR-Bürger erstmals die Schlagbäume öffneten. Dort will sie mit Zeitzeugen sprechen und damit all jenen danken, die sich 1989 furchtlos gegen die Diktatur aufgelehnt hatten.
Am Nachmittag wird Kanzlerin Angela Merkel also über den früheren Grenzübergang an der Bornholmer Straße schreiten. Den ersten Kontrollpunkt, über den die Menschen heute vor 20 Jahren in den Westen stürmten. Harald Jäger war an diesem Abend diensthabender Chef der Passkontrolle an diesem Grenzübergang. Auch er hatte mitbekommen, wie Politbüromitglied Günter Schabowski an jener denkwürdigen Pressekonferenz verkündete, dass Reisen in den Westen ab sofort möglich seien. Was danach passierte, konnte Oberstleutnant Jäger kaum glauben. Immer mehr Menschen erschienen beim Grenzübergang, wollten hinüber in den Westen.
Die gesamte Fahrbahn war voll und ebenfalls die Fußgängerwege waren voll mit DDR-Bürgern. Und man hätte da nicht mal mehr eine Stecknadel hätte durchfallen lassen können. So dicht gedrängt standen die DDR-Bürger da.
Von oben, von den Vorgesetzten, fühlte sich Jäger im Stich gelassen. Es gab keine klaren Befehle, nichts. Was also tun?
Ich hätte abwarten können, was passiert. Ich hatte ja keinen Befehl, war ich ja fein raus. Zweitens, ich hätte militärische Gewalt einsetzen können. Oder aber das, was ich gemacht habe, Kontrollen einzustellen, Schlagbomben auf und alles rauszulassen. Ich habe die letzte Variante gewählt.
Der Rest ist Geschichte. 28 Jahre nach der gewaltsamen Trennung war der Weg nach Westen wieder frei und Tausende von DDR-Bürgern stürmten los. Darunter war auch ein junges Ehepaar aus Dessau, das den historischen Moment voll auskosten wollte. Sieglinde und Frank Fischer haben unserer Korrespondentin in Berlin, Ursula Hürzeler, ihre Geschichte vom 9. November 1989 erzählt.
Frank Fischer war bereits am Feiern, als er von der offenen Mauer erfuhr. Er hatte gerade privat eine Heizung installiert und konnte es nicht glauben. Genauso wenig wie seine Frau, die zu Hause bei den Kindern war und von einer aufgeregten Nachbarin über die sensationelle Neuigkeit informiert wurde.
Du, Siki, die Grenzen sind auf. Ich sage, was denn für Grenzen, ne? Sagst du, mach einen Fernseher ein, wir können jetzt im Westen fahren. Ich sage, nee. Jetzt, sagst du, für immer, die machen einen Schlagbaum nach dem anderen hoch.
Von da an gab es für das junge Paar kein Halten mehr. Sieglinde Fischer packte die beiden Kleinkinder in den Skoda, füllte einen Picknickkorb und ab ging's. Auf zur Zonengrenze mitten in der Nacht. Ehemann Frank war zu diesem Zeitpunkt keine große Hilfe, wie er zugibt.
Also meine Frau ist dann Richtung Berlin gefahren und ich war Beifahrer und die Kinder haben wir mitgenommen.
Du hast geschlafen. Mein Mann hat geschlafen, die Kinder haben hinten geschlafen. Man konnte sich ja nicht verfahren, man musste bloß den roten Lichtern hinterherfahren, immer nur hinterher. In Berlin hat sich das ja so ein bisschen so ein paar nach rechts weg, ein paar nach links. Und ja, ich stand dann an so netten Herren in Uniform, dunklere Hautfarbe, weiße Mütze auf. Ich sage, Frank, auffahren, Ausweis. Und die haben bloß so, wir wussten aber später, dass das der Checkpoint Charlie war, aber da waren wir die Ersten, wo wir drüber gefahren sind, hatten sie den auch gerade aufgemacht gehabt.
Absolute Glück, was wir hatten.
Der 9. November 1989, ein Glückstag. Überwältigt fuhren die Fischers zum Kudamm, staunten vielen wildfremden Menschen in die Arme, erleichtert darüber, dass die jahrzehntelange Trennung endlich vorbei war. Und das Abenteuer ging weiter, denn mit der Freiheit kam bald auch die D-Mark. Sieglinde Fischer erinnert sich noch gut daran, mit welchen Tricks da gearbeitet wurde, um an das Begrüßungsgeld von 100 Mark zu kommen.
Und auch anstehen mit dem Geld. Oh, nee. Da waren wir dann in Kreuzberg auf dem Rathaus. Was wir da gesehen haben, ein kleines Kind, das wurde mindestens 30 Mal hin und her gereicht, damit die Leute für das Kind auch das Geld bekamen. Einmal mit Mützchen, einmal ohne Strampler, mal eingewickelt und so. Das war dann immer jung und mal Mädchen, das wurde immer wieder zurückgereicht. Ne? Also es war schon sehr lustig gewesen, doch. Es war eine schöne Zeit.
Viel von dieser Begeisterung ist in den letzten 20 Jahren verflogen. Die DDR-Bürger mussten sich umstellen. Hunderttausende haben ihre früheren Stellen verloren. 2 Millionen sind in den Westen gezogen, trotz der Aufbauhilfe von fast 1,5 Billionen Euro. Die Fischers sind in Dessau geblieben. Sie haben sich dort ein Haus gebaut und der Mann pendelt nach München zur Arbeit. Sie sind froh darüber, dass die DDR Geschichte ist, auch wenn Frank Fischer sagt, dass sich manche Träume nicht erfüllt hätten.
Es ist wirklich nicht mehr viel geblieben. Gerade was man bei der Wahl gesehen hat, wie sich da etliche entschieden haben, da werden wahrscheinlich etliche so gedacht haben, hätten sie uns mal bloß eine Reisefreiheit oder sowas gewährt und alles andere wäre so geblieben, da wären wahrscheinlich viele zufrieden gewesen aus der ehemaligen DDR.
Heute aber soll gefeiert werden beim Fest der Freiheit am Brandenburger Tor, dem Symbol der einstigen Teilung, das heute wieder nach allen Seiten offen ist.
Aus Berlin berichtet Ursula Hürzeler. Der Mauerfall ist auch Tagesgespräch mit dem Vorsitzenden der Gauck-Behörde, dem Zeitzeugen und damaligen DDR-Bürger Joachim Gauck. Mühsame Zeiten für Tessiner Grenzgänger. Die Kampagne gegen Steuersünder des italienischen Finanzministers Giulio Tremonti war bisher an die Adresse von Reichen und von Unternehmern gerichtet. Doch jetzt geraten auch Grenzgänger ins Visier des italienischen Fiskus. Sie sollen innerhalb 30 Tagen Einkommen, Vermögen oder Renten deklarieren, über die sie in der Schweiz verfügen. Das sorgt bei den Italienern, die zur Arbeit ins Tessin pendeln, für einigen Unmut. Alexander Grass berichtet.
Gut 45.000 Grenzgänger gibt es, die in Italien wohnen und im Kanton Tessin ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen. Auch sie sollen jetzt der Steuerverwaltung in Rom ihre Bankkonten offenlegen.
La maggior parte delle persone che lavorano qua hanno un conto stipendio.
Die meisten Grenzgänger im Tessin hätten doch ein Lohnkonto in der Schweiz, sagt dieser Arbeiter zum Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz. Es sei doch unsinnig, ein Lohnkonto zu besteuern. Eine Schande, meint dieser Grenzgänger, dass die italienische Regierung Grenzgängerlöhne besteuern wolle. Löhne, die ja schon einmal in der Schweiz besteuert worden seien, mit der Quellensteuer nämlich.
Ma da quello che ho letto e che riesco a capire nella mia poca esperienza è che comunque quelli che pagano sono sempre quelli che lavorano, gli operai.
Bei dem Brief aus Rom habe er eines verstanden, ärgert sich dieser Arbeiter. Bezahlen würden am Ende immer diejenigen, die arbeiteten. Die Grenzgänger sollen also doppelt Steuern zahlen. Die Gewerkschaften im Tessin werden überhäuft mit Anfragen. Mein Rado Robiani von der christlichen Gewerkschaft OCST. Seit einigen Wochen schon sei man in Kontakt mit den italienischen Steuerbehörden, sagt Robiani. Man habe Politiker kontaktiert und die Schweizer Botschaft in Rom. Noch diese Woche soll der Senat in Rom einen Antrag zur Grenzgängerfrage beraten. Doch es ist ungewiss, ob der politische Prozess rechtzeitig eine Lösung bringt. Das Problem, sagt Sergio Aureli von der Gewerkschaft Unia, das Problem sei, dass das Thema nach den parlamentarischen Vorstößen noch von der italienischen Bürokratie bearbeitet werden müsse. Das könne lang dauern. Es sei ein wichtiges Problem, weil die Antworten an die Grenzgänger rasch erfolgen müssten. Die laufende Steueramnestie in Italien könnte zu einem bedeutenden Abfluss von Schwarzgeldern von Bankkonten im Tessin führen, könnte den Verlust von Arbeitsplätzen mit sich bringen und Steuerausfälle. Im Tessin werden also Retorsionsmaßnahmen gefordert. Die bei den Grenzgängern eingehobene Quellensteuer solle nicht so wie bisher an die italienischen Wohnsitzgemeinden der Grenzgänger ausbezahlt werden. Enrico Borghi von der italienischen Organisation der Berggemeinden. Nach den Budgetkürzungen aus Rom, sagt Borghi im Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz, seien die Quellensteuern aus der Schweiz die letzten Gelder, mit denen Investitionen im Berggebiet getätigt und laufende Kosten gedeckt werden könnten.
Auf dem Papier ist alles klar. Zwar gibt das Bundesamt für Gesundheit vor, wer sich gegen die Schweinegrippe impfen lassen soll und wer nicht. In der Praxis zeigen sich dennoch Probleme. Wer wird zuerst geimpft? Bei wem kann man noch zuwarten und wann wird der Impfstoff in die Arztpraxis geliefert? Andrea Jacki.
Eigentlich wäre alles klar. Auf der Internetseite pandemia.ch ist gut ersichtlich, wer zu den Risikogruppen gehört und sich so bald als möglich gegen die Schweinegrippe impfen lassen sollte. Es sind kleine Kinder, schwangere Frauen, Menschen mit chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel schwerem Asthma, Stoffwechselstörungen, solche, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, aber auch solche, die mit über 65-jährigen Menschen arbeiten oder mit Menschen aus Risikogruppen unter einem Dach leben. Eigentlich also wäre alles klar, mit Betonung auf «eigentlich». Lukas Sponagl ist Arzt für Innere Medizin in Basel. Er ist spezialisiert auf HIV- und AIDS-Erkrankungen. Menschen, die zur Risikogruppe gehören und sich so schnell als möglich impfen lassen müssten. Ab nächstem Montag wird Lukas Sponagl 20 Impfdosen in seiner Praxis zur Verfügung haben. Sein Kommentar?
Es ist so, dass das bei weitem nicht ausreicht für unsere Patientinnen und Patienten, die zu den Risikogruppen gehören.
Nun müsse er entscheiden, welche Personen zuerst geimpft werden sollten.
Es ist natürlich so, dass dieser Entscheid uns als Ärzten sehr schwer fällt, da wir natürlich allen Risikopatienten zur gleichen Zeit die gleiche Impfung offerieren möchten.
Und ganz klar muss Lukas Sponagel die anderen vertrösten, bis wieder Impfstoff nachgeliefert wird. Einige Patienten würden ins benachbarte Ausland fahren, um sich dort impfen zu lassen. Laut Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit sollten sich also auch Menschen, die mit Angehörigen von Risikogruppen unter einem Dach leben, impfen lassen. Dazu noch einmal Lukas Sponagel.
Das ist eine große Illusion. Wir haben keine Chance, diese Patienten bzw. diese Personen zu impfen im Moment, da uns der Impfstoff dazu fehlt.
Arzt Sponagel kritisiert die Informationspolitik der Behörden und denkt, es seien auf der ganzen Linie Fehler passiert, die nun zu großer Verunsicherung führten. Auch Mark Müller ortet solche Missstände. Müller betreibt eine Praxis im bernischen Grindelwald und ist Präsident der Schweizer Hausärzte. So gäbe es auch logistische Probleme, sagt er. Einerseits, weil es zu wenig Impfstoff für Schwangere und Kinder habe, andererseits, weil der andere Impfstoff in zu großen Packungen geliefert und noch verteilt werden müsse.
Spätestens beim Entscheid, dass man auf Massenimpfungen verzichtet und Individualimpfungen bei den Risikogruppen macht, hätte man unserer Ansicht nach die logistischen Probleme frühzeitig lösen sollen.
Und Müllers Kollege Lukas Sponagel aus Basel verlangt nun Verbesserungen.
Meine Forderungen wären, dass man klar die Ärzte wie auch die Patienten informiert, wann und welcher Impfstoff erhältlich sein wird und das auch klar kommuniziert allen Personen.
Der Goldpreis steigt und steigt. Heute Morgen kostete eine Feinunze des Edelmetalls, also gut 30 Gramm, bereits $1,108, so viel wie noch nie. Gold ist seit Anfang Jahr um mehr als 25% teurer geworden. Auch die Schweizer Banken profitieren vom Goldboom. Immer mehr Kunden wollen Gold kaufen. Die Goldfonds der Banken verkaufen sich darum fast von selbst. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer berichtet.
Gold ist derzeit so gefragt wie schon lange nicht mehr. Der hohe Goldpreis führe dazu, dass die Kunden den Banken beinahe die Türen einrennen würden, sagt Thomas Merz von der Credit Suisse.
Wir haben das Anfangs Oktober in den Markt gebracht und seither haben wir über 1,2 Milliarden Schweizer Franken einsammeln können.
Die Schweizer Banken kaufen mit dem Geld der Anleger Gold auf dem Weltmarkt. Eine Besonderheit dieser Goldfonds ist, dass die Banken entsprechend dem Wert der Geldanlagen das Gold auch tatsächlich in ihren Tresoren bereithalten müssen. Die Banken müssen sicherstellen, dass die Fondsanteile jederzeit in Gold umgetauscht werden können, sagt Goldfondsmanager Thomas Merz.
Dieses Gold wird hier tagtäglich dann beim Credit Suisse Tresor hier in Zürich angeliefert. Dementsprechend profitieren auch alle Firmen, die mit Goldbarren ihr Geld verdienen.
Das Fondsvermögen wird in 12,5 Kilogramm schweren Standard-Goldbarren angelegt. Allein beim Schweizer Marktführer, der Zürcher Kantonalbank, stapeln sich die Barren mittlerweile auf Industriepaletten fast mannshoch im Kellertresor. Insgesamt rund 8,5 Milliarden Franken schwer sind die Goldfonds derzeit in der Schweiz. Die große Nachfrage nach dem Edelmetall ist ein weltweites Phänomen. Die Exchange Trade Funds, ETF, wie die Goldfonds in der Bankensprache heißen, gehörten mittlerweile neben den großen Notenbanken zu den Top 10 der Goldbesitzer, sagt Eugen Weinberg von der Commerzbank in Frankfurt.
Die Gold-ETFs haben mittlerweile über 1100 Tonnen Gold aufgesammelt. Die gehören auch zu den größten Goldhaltern weltweit. Dieses Phänomen, diese Tendenz wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.
Der Grund ist klar. Wegen des tiefen Dollarkurses und der immer noch unsicheren Wirtschaftslage setzten viele Privatpersonen und vor allem auch die großen institutionellen Anleger auf Gold, sagt Thomas Merz von der Credit Suisse.
Ich denke, Gold ist für viele Leute ein sicherer Hafen, vor allem in Zeiten, wo allenfalls wieder mehrere Unsicherheiten sich zeigen am Horizont. In dem Sinne kann man davon ausgehen, dass die Leute das Gold als quasi Krisenwährung in ihr Portfolio reinholen.
Trotzdem, die Anleger sollten sich immer bewusst sein, sagen die Experten, dass auch Gold seine Tücken haben kann. Wie viele Währungen oder auch Aktien ist auch der Goldpreis starken Schwankungen unterworfen. Wer Risiko vermeiden will, sollte also nur einen Teil seines Vermögens in Gold anlegen. Kurzfristige Spekulationskäufe seien zu vermeiden.
Thomas Oberer. Das Städtchen Béthune im Norden Frankreichs, nahe der Grenze zu Belgien, hat Erfahrung mit schwierigen Wirtschaftssituationen. Zuerst die Krise der Kohlenindustrie, dann die Krise in der Metallindustrie und bei den Zulieferbetrieben für die Automobilwirtschaft. Béthune haben wir schon zweimal besucht und über die Folgen der Wirtschaftskrise berichtet. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Großwetterlage verbessert, zumindest theoretisch. Wie es aber in Wirklichkeit aussieht, das versuchte unser Frankreich-Korrespondent Rudi Meder vor Ort in Béthune herauszufinden.
Der mittelalterliche Glockenturm mitten auf der Grande Place ist das Merkmal der Stadt. Der Fußgängerplatz wird von aneinandergebauten malerischen Häusern umrahmt, das Rathaus setzt einen besonderen Akzent. Das Hotel Beffroi und einige Bars schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Doch die Idylle täuscht. Aloué steht da an einem Geschäftslokal, à vendre einem Haus nur wenige Schritte weiter. Die Bar Duplex sei seit über einem Jahr geschlossen, erzählt der Barmann vom Bistro nebenan.
Oui, exactement, le Duplex. Oui, c'est à vendre, oui.
Verschiedene Interessenten seien gekommen, aber keiner habe zugeschlagen.
Bah, écoutez, non, y a pas mal de personnes qui viennent le visiter, mais qui le reprennent pas, non. Depuis une année, ouais.
Der langjährige Immobilienmakler Marc Decanter von der gleichnamigen Agentur meint, die Immobilien- und Mietpreise seien in Béthune stark eingebrochen. 10%. In gewissen Fällen bis zu 50%.
De 10 à 50% pour certains qui demandaient des loyers trop élevés, qui n'auront, à mon sens, qui n'auront plus assez loyers en fait.
Immerhin zeichne sich jetzt eine gewisse Stabilisierung der Preise auf tiefem Niveau ab. Doch das Geschäft verlaufe weiterhin sehr harzig. Auch die Detailhändler von Béthune spüren noch nichts vom Aufschwung. Philippe Gardon ist Präsident der Union des Commerçants und besitzt selbst zwei Modegeschäfte. Lange hätten die Händler die Krise nicht wahrhaben wollen, erzählt er, doch nun hätten sie verstanden, dass die Kunden weniger Geld ausgeben wollten.
Wir haben uns rendu compte de par l'Union commerciale que tous les corps de métier étaient touchés actuellement par une baisse d'activité et une manque de fréquentation dans les commerces.
Eine schwere Diesellok zieht einen Güterzug aufs Gelände der Metallverarbeitungsfirma ArcelorMittal in der Ortschaft Isberg, 25 Kilometer von Béthune entfernt. Metallrohlinge werden angeliefert. Rund 50% der Produktion des Werks ist für die Automobilindustrie bestimmt. Seit über einem Jahr leidet das Werk unter der Krise. Patrick Ramlow, Sicherheitsbeauftragter der Firma und Verantwortlicher der Gewerkschaft CFDT im Werk.
Ben nous on est percuté de plein fouet hein. Comme on est un site qui est à 50% pour l'automobile, vous doutez bien que on a été percuté vraiment fortement
et donc Seine Firma habe die Produktion um rund 50% gedrosselt. Trotzdem seien die Angestellten immer häufiger ohne Arbeit.
Donc une première partie de l'année qui a été gérée en chômage partiel. Et depuis juillet, on est géré en chômage de longue durée.
25.000 Einwohner zählt Béthune. Rund die Hälfte von ihnen arbeitet indirekt für die Autoindustrie. Viele Zulieferfirmen hat es hart getroffen. Auch die Firma STA, die Société de Transmission Automatique. Die STA stellt automatische Getriebe her, vor allem für Peugeot und Citroën. Jean-Pierre Laville arbeitet hier seit 1975 und sitzt als Gewerkschaftsvertreter im Betriebsrat. Er erklärt, früher hätten hier fast 2000 Angestellte gearbeitet. Heute seien es noch ganze 740.
Wow, si on parle au niveau emploi, ouais, là, y a pas photo. Et... Rien que sur STO, on a été jusqu'à plus de 1950 à l'effectif. À l'heure d'aujourd'hui, on est à 740.
Immerhin meinen Jean-Pierre Laville und sein Gewerkschaftskollege Arnaud Flamand, die Situation sehe noch etwas besser aus als noch vor 12 Monaten.
Les prévisions, enfin ce qu'on nous annonce au comité d'entreprise, c'est quand même bien mieux que l'année dernière. Pas de chômage de prévu d'ici fin d'année.
Auch in Béthune gibt es Leute, die gut leben. Doch die meisten spüren nichts von besseren Börsenkursen. Sie sind gar nicht in Feierstimmung und begegnen den ersten Anzeichen des Aufschwungs mit großem Misstrauen.
Skepsis gegenüber dem Wirtschaftsaufschwung Rudi Meder hat aus Bethün berichtet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.